Herzlich willkommen zum Zonta-Podcast Tiltit. Ich bin Susanne.
Und ich bin Ute. Und unseren Podcast rund um das Thema Frauen und Mädchen könnt ihr alle 14 Tage online abrufen. Wir freuen uns, wenn ihr zuhört.
Vielen Dank, Ute. Heute haben wir einen Gast hier aus der Nähe. Und zwar ist das Professor Silvia Koterba. Ich muss erst mal gucken, wie ich deinen Namen ganz richtig ausspreche. Und Silvia ist ärztliche Direktorin hier am Klinikum Leer. Wir haben uns vor 2-3 Monaten kennengelernt und wir durften euer ganzes Leitungstrio kennenlernen. Dazu kommen wir gleich nochmal. Du bist Neurologin und Chefärztin am Klinikum Leer und wir freuen uns sehr, dass du Zeit für uns hast. Vielen Dank, Silvia.
Ja, ich freue mich, dass wir heute früh miteinander sprechen können.
Ja, Silvia, vielleicht magst du dich erstmal vorstellen und ein bisschen über deinen Werdegang erzählen.
Ja, sehr gerne. Also, Silvia Koterba, ich bin tatsächlich in Ostfriesland aufgewachsen, bin in Emden zur Schule gegangen und bin dann im Zuge des Studiums, ne, die ZVS guckt dann, wo sie Studenten hinschickt, bin ich im Ruhrgebiet gelandet und bin von 1980 bis 2007 tatsächlich im Bergmannsheil Bochum gewesen, also erst das Studium, dann dort gearbeitet, die Facharztausbildung für Neurologie gemacht und in der Zeit aber schon entdeckt, dass man sehr interdisziplinär arbeiten muss als Ärztin und habe dort verschiedene Zusatzbezeichnungen erworben, unter anderem die Geriatrie, deshalb leite ich jetzt hier auch die Klinik für Geriatrie. Bin aber auch viel in der Palliativmedizin, weil ich denke, gerade Geriatrie, ältere Menschen, Multimorbidität, da kommen wir sicherlich nochmal drauf, ist ganz wichtig, immer auch den Patienten zu hören. Was wollen die Patienten? Was können wir anbieten? Da ist so die Palliativmedizin was ganz Wichtiges. Die Intensivmedizin, die ich dabei hatte, aber auch zum Beispiel die physikalische Therapie. Was kann man tun, um fit zu bleiben? Da finde ich es auch ganz wichtig, dass man da so ein bisschen was dazu sieht dann. Und ja, bin dann irgendwann 2007, ich wollte eigentlich immer wieder in den Norden zurück, habe dann zunächst die Klinik für Neurologie in der Ammerland-Klinik in Westerstede geleitet und 2013 dann hier nach Leer gekommen, um die Geriatrie im Wesentlichen aufzubauen. Stand schon so ein Jahr, aber war sehr klein. Und wir haben also jetzt hier eine große Klinik für Geriatrie mit 25 Betten. Zusätzlich das Schlaflabor ist auch eines meiner Nebenbezeichnungen, die ich habe. Und machen hier jetzt die Neurologie als MVZ, als ambulante Tätigkeit, sodass ich das verbinden kann. Ja, und bin aber eben auch weiter wissenschaftlich lehrend tätig, sowohl an der Ruhr-Universität in Bochum, habe auch eben hier Studierende aus Hamburg und wir arbeiten auch immer schon sehr eng mit Oldenburg zusammen, sodass wir also aus verschiedenen Richtungen auch gerade die jungen Studierenden bekommen, was ich ganz wichtig finde.
Ja, vielen Dank für diese Einleitung. Ich habe ein bisschen recherchiert. Du bist als Top-Medizinerin ausgezeichnet. Das hört sich ganz toll an. Und was uns besonders gefallen hat, ist, dass ihr am Klinikum Leer ein rein weibliches Leitungstrio seid. Also du als ärztliche Direktorin, die Pflegedirektorin Heike Kliegelhöfer, das ist vielleicht nochmal nicht so besonders, weil Pflege häufig weiblich ist, denke ich. Aber auch die kaufmännische Direktorin ist eine Frau, sodass ihr so ein bisschen eure Nachnamen beginnen, alle mit K, in der Presse hier schon als das K-Trio bezeichnet wurdet. Und vielleicht kannst du mal, das ist ja auch ein Zonta-Thema, Frauen in Führungspositionen. Ja, wie ist das? Ich glaube, das ist schon relativ besonders und vielleicht auch immer noch einzigartig, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall nicht gang und gäbe, dass es ein reines weibliches Leitungstrio gibt.
Ich denke gerade in der Medizin, obwohl die Medizin weiblich wird, wenn wir uns also unsere Studierenden anschauen, ist der größte Prozentsatz weiblich, liegt natürlich so ein bisschen am NC, also Mädchen sind doch da meist etwas strebsamer, fleißiger, die Jungen sind so ein bisschen Spätzünder und eigentlich finden wir das schade. Also man müsste eigentlich von dieser reinen Notengeschichte immer mehr abgehen und sagen, was ist denn die Befähigung? Ja, wir haben wirklich viele junge Männer, die einfach den NC nicht haben, aber die würden Top-Mediziner sein. Also ich glaube, da müssen wir in Zukunft was überlegen. Aber nun, es ist so, wir haben viel mehr Frauen in der Medizin, aber tatsächlich, je höher wir gehen, und das fängt eigentlich schon bei den Oberärztinnen, Oberärzten an, ist immer noch ein überwiegendes männlichen Geschlechtes und ja, überhaupt Chefärztinnen. Das wird mehr, ist aber gerade in den konservativen Fächern, also Neurologie, Innere, schon ein bisschen mehr, in den chirurgischen Fächern eher seltener. Und ja, gerade wenn wir in die Leitung gehen, also wirklich ein reines weibliches Führungstrio, sehe ich kaum. Also wie gesagt, es gibt immer mal wieder Geschäftsführerinnen, ja, es ist auch so, aber dann steht meist als ärztlicher Direktor doch ein Mann da. Und insofern ist das, glaube ich, schon etwas Besonderes, bedeutet aber auch zu sagen, wir stellen uns eben als auch Frauen dar und erleben immer noch, dass man immer so ein bisschen mehr beäugt wird. Ne? Was machen die denn da? Weil so die Idee ist, naja, das sind ja eigentlich die Männerdomänen gewesen. Und ich glaube, da müssen wir uns immer mehr rausbewegen und das auch unseren nachfolgenden Generationen reinbringen. Seid selbstbewusst. Meist haben wir sogar ja mehr Ausbildungen. Also ich habe ja so ein bisschen angedeutet, wie viele verschiedene Zusatzbezeichnungen ich habe. Trotzdem muss man sagen, ja, wir haben auch wirklich da das starke Rückgrat und machen das. Und ich glaube, wir gehen auch in der Diskussion als Frauen meist ein bisschen anders miteinander um. Da geht es nicht darum, ich beweise mich, weil das ist jetzt meine Position, sondern man ist da meist lösungsorientierter und sagt, ne, wir haben drei verschiedene Bereiche. Welche Ideen haben wir denn, um das zusammenzuführen und leben das auch zu sagen in unserem Dialog? Was können wir aus unseren Professionen einbringen und haben da einfach auch einen Respekt untereinander, was meist nicht so ganz selbstverständlich ist.
Ja, finde ich toll, also auch nochmal auf diesen Unterschied zu gucken, welche Atmosphäre entsteht eigentlich durch Frauen in der Führung. Mhm. Und du beschreibst das im Grunde lösungsorientiert, respektvoll. Ich will nicht sagen, dass das in männlicher Führung nicht so ist, aber ich glaube, das wird spürbar in so einem reinen Frauenteam. Und wir durften ja bei euch zu Gast sein als Zonta-Club im August und haben sehr stark gespürt, dass ihr da einen ganz tollen Zusammenhalt habt. Und ja, wäre jetzt mal spannend, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fragen, wie sie das erleben, weibliche Führung. Aber die Gelegenheit haben wir jetzt im Moment ja auf jeden Fall mal nicht.
Ja, ich glaube, da müssen wir jetzt auch gucken. Wir sind ja jetzt so gut ein Jahr am Start, ne? Und man kann ja auch nicht in einem Jahr alles umkrempeln. Ist ja auch nicht so, dass alles vorher anders sein musste. Wir haben natürlich viele Dinge auch übernommen. Was sich bewährt hat, muss weiterlaufen. Aber ich denke, allein wenn wir an die, ja, an den Personalmangel denken, ne? Wir brauchen neue Ideen und müssen da natürlich insbesondere die Mitarbeitenden mitnehmen und uns auch öffnen für neue Ideen und sagen, was kann man denn tun? Und das kann man auch nur ausprobieren. Ne?
Ja, da habe ich noch eine Frage zu, Silvia. Du hast ja gesagt, dass vor allem Männer in den Positionen Chefärzte, ärztliche Direktoren sind oder so, liegt ja grundsätzlich auch oft daran, dass natürlich eine Familienplanung dazwischen kommt. Was sind das denn so für neue Konzepte, die ihr vielleicht entwickelt, damit auch Frauen trotz Familie in diese Positionen einsteigen können?
Naja, ich denke, man muss jetzt immer damit rechnen, also eine 100%-Stelle in meiner Klinik gibt es eigentlich nur zwei, die 100% arbeiten. Wir haben auch fast nur Ärztinnen bei uns, ja, aber das ist eigentlich in der ganzen Klinik so, dass wir viel mehr Teilzeitstellen haben. Und das hat man auch gemerkt in der Medizin, das geht gar nicht anders. Die Herausforderung ist natürlich, das geht halt nicht für alle von 8 bis 12. Ne? Und da kommen wir dann schon in die Schwierigkeit, wie werden die Kinder versorgt, ne? Kitas, Schulen, die enden halt mittags. Man muss also immer als Frau, denke ich, dann viel mehr dafür sorgen, wie kriege ich denn die Nachmittagsbetreuung hin? Wie kann ich, wenn ich mehrere habe, die eine Familie haben, wie kann ich das hinbekommen? Das ist schwierig, das ist nicht immer umzusetzen und das führt natürlich dann schon zu der Schwierigkeit, wenn ich den ganzen Tag arbeite, wie bekomme ich das hin? Aber da muss man eben auch flexibel sein und sagen, ich muss Teilzeitstellen irgendwie versuchen zu kombinieren und mit den Beteiligten sprechen. Das trifft aber nicht nur die Frauen, ne? Also auch die Männer sind ja auch in einem Zählungsurlaub, also wir müssen auch da schauen, wie kann ich das denn zusammenbringen und wie kann ich ein Verständnis untereinander schaffen.
Aber ich glaube, Verständnis ist der ganz wichtige Stichwort an der Stelle. Und Frauen in Leitungspositionen, die vielleicht selber auch Familien haben, können sich dann natürlich anders reindenken und wissen auch, dass Kombination möglich ist und dass Frauen, denen die Chance gegeben wird und auch Männern, das zu kombinieren, häufig ja viel leistungsbereiter sind, weil sie einfach sagen, das ist toll, dass ich diese Möglichkeiten habe. Und in meinem Bereich ist wenigstens so die Erfahrung, dass diejenigen mit Kindern und in Teilzeit, dass die auf keinen Fall weniger leistungsbereit sind, sondern in der Zeit, die sie arbeiten, häufig mehr leisten und auch mehr Einsatz zeigen.
Ja.
Ja, lass uns vielleicht mal auf das Thema Geriatrie kommen. Wir müssen sicher gleich die Begriffe mal definieren, aber es geht um das Alter. Wir sind eine alternde Gesellschaft, wie wir an jeder Ecke lesen. Und es gibt immer wieder Zeitungsartikel, Frauen und Männer ab 65 besonders aktiv. Ja, so Alter. Welche Dimension hat Alter überhaupt? Was können wir eigentlich unterscheiden? Vielleicht erstmal auf dieser Basis und dann kommen wir mal auf die medizinische Sicht.
Ja, also die Frage ist ja immer, wann beginnt Alter? Ne? Also Alter klingt ja immer so, naja, dann kann ich dann noch so leistungsfähig sein? Muss ich mich nicht zurückziehen? Wie sieht das aus? Dank der modernen Medizin werden wir natürlich gesünder alt. Ja, also es ist so, wenn man überlegt, früher gab es halt nichts, heute kann man fast jedes Organ ersetzen, man kann für viele Organfunktionen Medikamente nehmen, da hat sich viel getan und deshalb ist mal die Frage, wann setzt denn überhaupt ein Alterungsprozess ein, der vielleicht den Menschen dazu führt, na, ich muss vielleicht ein bisschen kürzer treten. Und na, wenn ich jetzt einfach mal in Wikipedia oder so eine Definition sehe oder die WHO, wann sprechen wir von Alter, dann heißt es, wir altern ab 50. Da würden wir sagen, Moment, da bin ich doch im vollen Saft und da bin ich doch nicht im Altern. Ich finde den Begriff gar nicht so schlecht, weil ab der Zeit muss ich eigentlich etwas dafür tun, gesund alt zu werden. Also bis dahin klappt das irgendwie, da kann ich auch ein bisschen Raubbau mit meinem Körper treiben, das wird alles irgendwie noch kompensiert. Aber ab dann und eigentlich ja schon vor, also wenn ich mal sage, eigentlich ab der Geburt gehen Zellen kaputt, werde ich also anfangen zu altern, aber so ab 50 ist das nicht mehr selbstverständlich. Wir gehen sicherlich gleich nochmal drauf ein, was kann man so tun. Aber ab da muss ich mir überlegen, okay, ich arbeite jetzt noch, je nachdem, also vielleicht noch 20 Jahre, 17, 18 Jahre. Aber was tue ich, um da das gesund hinzubekommen? Wie kann ich schon mal einen Ausgleich zwischen Arbeit, Freizeit, was kann ich in der Freizeit tun, um gesund zu bleiben? Also so ab zwischen 50 und 60 sollte ich mir Gedanken über die Gesundheit machen, dass das nicht so selbstverständlich ist, außer dass da sowieso schon einige Wehwehchen auftreten. Und wirklich alt wird so definiert ab ungefähr 76, 80. Und dann sind wir eben in der Geriatrie, die ja eigentlich erstmal nur eine Wissenschaft vom Altern ist. Also zu sagen, was passiert denn mit einem Körper, der älter wird? Und was ist normal, was ist nicht normal? Und die Geriatrie, wenn ich sie jetzt, also die Gerontologie ist die Wissenschaft, wenn ich die Geriatrie nehme, dann bin ich schon in der Erkrankungsmodalität, wobei wir uns als Geriater auch schon weiterhin so sehen, dass wir Prävention predigen, uns also wirklich gerade um die Jüngeren kümmern und sagen, wie werdet ihr gesund alt? Wie gesagt, die Gerontologie guckt einfach, was ist noch sozial und sowas drumherum, aber wenn ich die Geriatrie, die Klinik für Geriatrie sehe, welche Patienten kommen zu uns, dann heißt es nicht, die müssen 80 plus sein, sondern es gibt durchaus 70-Jährige, die verschiedene Erkrankungen haben, also Multimorbide sind auch unser Konzept brauchen. Es gibt aber im Haus 92-Jährige, die fahren Auto, die machen alles selber, die müssen gar nicht die Besonderheit unserer Versorgung haben, sondern die sind ganz normal wie alle anderen in der Klinik. So dass wir also so ein biologisches und ein kalendarisches Alter haben. Also wenn jemand durch die Tür kommt und wir sollen schätzen, wie alt ist sie oder er, verschätzen wir uns, glaube ich, häufig.
Ah ja, interessant. Und wenn wir nochmal zunächst mal auf das Älterwerden gucken, du hast gesagt zwischen 50 und 60, wahrscheinlich sind es Dinge, die wir alle wissen, aber vielleicht können wir nochmal, kannst du nochmal sagen, worauf kommt es an, worauf müssen wir in dieser Lebensphase achten und es nicht einfach passieren lassen, sondern uns aktiv um unsere Gesundheit kümmern. Was sind da so die Aspekte? Wahrscheinlich ist das ein bisschen gesunder Menschenverstand, aber genau. Sag es gerne nochmal.
Also das wissen wir alle. Ne? Also Ernährung kennen wir alle, darauf achten, zu sagen, regelmäßig, vitaminreich, wenig Fette. Ich glaube, das kriegen wir von allen Medien erzählt. Das ist das eine. Ich glaube, da achten auch schon viele drauf. Bewegung ist eine ganz wichtige Geschichte und gerade für uns, die wir dann doch irgendwie eher am Schreibtisch und in engen Räumen sind, zu sagen, wie mache ich meinen Ausgleich? Also man sollte schon 2 bis 3 Mal pro Woche sowohl Ausdauer als auch Kraft mit einsetzen. Das muss jetzt nicht unbedingt das Fitnessstudio sein, also im Haus wirklich mal die Treppen nehmen. Ja, wir haben hier 4 Stockwerke, Fahrstuhl lieber nicht nutzen, der ist sowieso dauernd besetzt. Und aber auch mal rausgehen. Ja? Also wenn ich den ganzen Tag so drin sitze, fehlt mir einfach auch A, frische Luft, aber auch das Sonnenlicht. Also wir haben fast alle einen Vitamin-D-Mangel. Also sollte vielleicht jeder mal prüfen lassen, wir in unseren Breiten kriegen nicht genug Vitamin D. Das ist aber dann schon mal wieder wichtig für den Knochenaufbau, für den Muskelaufbau. Also solche Dinge auch mal bestimmen lassen. Ich halte nicht viel von wer weiß wie viel Nahrungsergänzung, aber Vitamin D werden wir alle brauchen. Das wird gar nicht anders gehen. Und damit kam ich schon mit einer Prophylaxe, wenn was passiert. Weil ich möchte ja, wenn ich eine Erkrankung habe, da auch möglichst schnell wieder rauskommen und wieder schnell leistungsfähig werden. Wenn ich aber sowieso schon angegriffen bin und habe nicht genug Muskeln, habe nicht genug Herz-Kreislauf-Kapazität, dann haut uns jeder Infekt und jede Lappalie eines Knochenbruches erstmal um.
Und ja, oder deshalb, auch Stürze oder so kann ich natürlich vermeiden, indem ich einfach Gleichgewicht trainiere, Kraft, Beweglichkeit, all diese Dinge wahrscheinlich.
Genau, einfach die Reaktionsfähigkeit, ne, die Kraft, das sind so die körperlichen Dinge, die schon ganz wichtig sind. Und das sehen wir, wenn Menschen zu uns in die Klinik kommen. Also wer immer Sport treibt oder eben viel beweglicher ist, kommt auch schneller aus so einer Schenkelhalsfraktur raus als jemand, der halt immer nur drin sitzt und keine Muskeln hat, die ich auftrainieren kann. Für mich als Neurologe ist natürlich der Kopf dann. Da kommen wir gleich sicherlich nochmal zu.
Ja, genau. Lass uns nochmal gucken, wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen. Was sind so typische Erkrankungen im Alter?
Ja, also es gibt sicherlich eben die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also zu sagen, die Herzfunktion ist nicht mehr so gut, die Herzdurchblutung, also Gefahr auch eines Herzinfarktes ist relativ typisch, dass ich das habe. Schlaganfall, also Durchblutungen des Kopfes, aber auch Abbau, also beginnende kognitive Einschränkungen bis zur Demenz. Das ist so, dass das Gehirn einfach auch abbaut und irgendwann nicht mehr so die Reserven hat. Wichtig sind aber eben auch die Fragen der Osteoporose, des Muskelabbaus, der einfach passiert. Und wenn ich nochmal so ein Organ, was sozusagen für Abtransport im Körper notwendig ist, ist die Niere. Also auch da, die Nierenfunktion schränkt, wird im Alter eingeschränkt und viel trinken. Haben wir ein bisschen gelernt. Wir haben alle irgendwie unsere Wasserflaschen, ja, wo am Anfang immer gelächelt wurde, so genau, einmal den Schluck. Also ich hatte jetzt neulich eine Prüfung und als wir rausgingen, hielten alle nochmal die Wasserflaschen, so, bevor ihr jetzt rausgeht, alle nochmal trinken, sonst funktioniert das nicht. Also da muss man auch im Alter mehr darauf achten, dass wirklich die Flüssigkeit, ich habe weniger Durst und dass dann die Flüssigkeitsgabe läuft. Weil nur so ist die Niere, aber auch das Herz-Kreislauf-System und damit der Kopf dann geschützt.
Wenn wir jetzt mal was rausgreifen, also zum Beispiel das Thema Demenz vielleicht. Ich glaube, das ist ja ganz vielfältig, was Demenz eigentlich ist. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen drauf eingehen.
Also es kommen tatsächlich jetzt mehr und mehr Menschen um die 60, die sagen, ich werde vergesslicher und habe schon eine Demenz. Ne? Also ist das, jetzt bin ich heute Morgen rausgegangen, Tür ist zugefallen, Schlüssel drin, also passiert mir jetzt nie, ist das jetzt eine Demenz, muss ich drauf achten. Ich glaube, weiß nicht, wer vielleicht so in den letzten Wochen mal geguckt hat, Hirschhausen ist da ja immer ganz vorne weg, der hat ein großes, in der ARD, in Mediathek viel gezeigt über Altern, Demenz, was ist da und wir wissen jetzt, aktuell gibt es ja sogar neue Medikamente, die eingesetzt werden können, um die Demenz zu verzögern. Und da sind natürlich dann viele hellhörig und sagen, naja, da muss ich aber rechtzeitig wissen, trifft es mich? Und die Demenz an sich, also auch das Gehirn, baut ab im Alter, das wissen wir. Wenn wir dann eine Schichtuntersuchung im CT oder im R machen, sehen wir, es wird weniger, aber bei Menschen unterschiedlich baut es ab. Das hängt zum einen mit Durchblutung zusammen, aber auch mit Ablagerungen, die im Gehirn geschehen. Auch das ist normal. Da werden also einfach bestimmte Eiweiße abgelagert. Und auch da ist es immer die Frage, wie viel nutze ich mein Gehirn? Ja, also was mache ich? Und deshalb ist es auch so von der Demenz, oder fangen wir jetzt mal niedrig an, wir sagen ja kognitive Defizite, also es wird, man ist nicht mehr so flexibel. Da sehen wir natürlich, dass Menschen, die sowieso den ganzen Tag den Kopf benutzen müssen in ihrem Beruf, in ihrem Alltag, da fällt es viel später auf. Ja, wenn ich dann ganz genau gucke, werden da auch gewisse Bereiche nicht so gut sein, aber auch da habe ich gelernt, wie, wenn ich den Knochen trainiere, kann ich besser fallen und habe kein Problem. Ist es auch so, wenn ich kognitiv immer dabei bin, immer meinen Kopf trainiere, dann kann ich viel besser kompensieren, dass vielleicht auch hier einzelne Zellen im Laufe der Jahre kaputt gehen. Und trotzdem wird eine Demenz viel später erspürbar sein oder gar nicht auftreten. Also auch hier Training, Durchblutungsförderung und aber mal rechtzeitig gucken, wie bin ich denn drauf? Ist das normal? Ich finde es gar nicht schlecht, wenn jemand kommt, kann ich mal einen Test machen? Und da sieht man ja, wir alle haben, der eine kann sich besser Sprache merken, der andere kann besser zahlen. Andere haben Namensprobleme, muss ich leider gestehen, bei mir auch. Ja, ich kann immer erzählen, was haben die alles für Diagnosen, aber wie heißen die? Gut, wir sehen natürlich auch jede Woche hunderte von Patienten. Ne? Aber da gibt es ja welche, die haben phänomenales Namensgedächtnis und da hat jeder seine Unterschiede. Und dann macht es ja vielleicht auch Spaß, das mal zu trainieren und zu sagen, na, jetzt stelle ich mich mal einer neuen Aufgabe und versuche mal, das zu verbessern.
Aber das heißt nicht, oder ich frage einfach nochmal nach, Silvia, ein Beruf, wo ich meinen Kopf sehr viel gebrauche, ist keine Prävention oder kein Schutz vor Demenz.
Keine
oder?
Garantie, aber werd ich da eher merken, ob ich ein Problem habe. Aber das ist natürlich so, dass das Gehirn ständig gefordert wird und da sicherlich länger funktioniert. Aber wenn dann so etwas wie eine Alzheimer-Demenz, die einfach aus Ablagerungen besteht, losgeht, kann das natürlich auch jemanden treffen, der ganz eloquent ist. Ne?
Vielleicht kannst du das nochmal sagen. Also ich glaube, so im Allgemeingebrauch ist nicht so richtig klar, was ist Demenz, was ist Alzheimer. Ist Alzheimer eine spezielle Form der Demenz oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, also erstmal muss ich sagen, kurz verwirrt, wenn wir das nochmal zurücknehmen, das kann schon im Krankenhaus passieren, jemand hatte eine Narkose, wird wach, ist durcheinander. Ja, dann ist er ja nicht dement, sondern dann ist es ein Delir. Also man sagt, das Gehirn funktioniert gerade nicht richtig. Demenzen werden tatsächlich aufgeteilt in eher Abbau, also degenerativ, oder eben vaskulär, also durchblutungsbedingte. Und die Alzheimer-Demenz ist tatsächlich eine Form der Demenz. Es gibt frontotemporale Demenzen, es gibt vaskuläre Demenzen. Also man muss einfach schauen, es gibt entzündliche Veränderungen, die wie eine Demenz wirken. Die Alzheimer-Demenz war bisher eher sowas wie ein Ausschluss. Ich habe alles andere ausgeschlossen, keine Entzündung, keine Durchblutung. Dann wird es ein Alzheimer sein. Mittlerweile wissen wir, wenn wir zum Beispiel das Nervenwasser untersuchen, finden wir diese Abbauprodukte oder Veränderungen in den Eiweißen, die beweisen, das ist ein Alzheimer-Problem. Mittlerweile gibt es Bildgebung, also nicht einfach nur so ein MR oder CT, sondern ich schaue spezifisch mit Markern nach diesen Ablagerungen. Ich weiß sogar, dass es genetische Prädispositionen gibt und das alles müssen wir auch vorher untersuchen, um zum Beispiel diese neuen Alzheimer-Präventionspräparate einsetzen zu können. Ute hat aber die Zeit schon eine Frage.
Ja, da würde ich ganz gerne noch mal kurz nachfragen. Das Thema Demenz ist ja sehr präsent im Moment, dass man feststellt, also oder viele darüber sprechen, dass es viel mehr auftritt oder öfter ist. Ist das tatsächlich so oder ist es einfach so, dass ihr viel mehr feststellen könnt, dass die Medizin sich einfach so weiterentwickelt hat, dass ihr das viel früher feststellen könnt und man hat das früher gar nicht so gemerkt?
Ja, also ich denke, es sind zwei Punkte. Einmal, Menschen werden älter und ich hatte ja am Anfang gesagt, auch das Gehirn lässt nach im Alter. Und deshalb haben wir natürlich viel mehr Menschen, die älter werden und ein Demenzproblem haben. Das haben sie früher gar nicht erlebt. Also wie viele Hundertjährige haben wir mittlerweile oder mehr als 100? Gab es ja früher gar nicht, weil einfach nicht genug medizinische Möglichkeit da war, die Menschen so alt werden zu lassen. Und deshalb müssen wir davon ausgehen, dass die Zahl der Demenzerkrankten deutlich zunehmen wird. Das wird sich also bis 2050 verdreifachen zu dem, was wir aktuell haben. Aber nicht, weil die Demenzen mehr werden, sondern weil die Menschen älter werden. Aber, du hast schon recht, wir sind etwas sensibler. Ja, wir werden früher Diagnostik machen und deshalb erkennen wir es auch früher. Und damit haben wir, wie auch bei anderen Erkrankungen, gehen wir nochmal zurück in die MS oder so, Sachen, die wir einfach viel früher erkennen. Was aber die Chance bedeutet, wenn wir jetzt Medikamente haben, wo wir eingreifen können, dann wollen wir das natürlich früher und möglichst die Probleme, die eine Demenz mit sich bringt, länger hinauszögern.
Vielleicht können wir noch mal gucken, du hattest vorhin schon gesagt, man kann auch da etwas tun, das Gedächtnis trainieren. Sag doch einfach noch mal ein paar Tipps. Also ich glaube, es geht so um die Unterschiedlichkeit, nicht immer das Gleiche tun, sich immer wieder fordern, aber gib uns doch noch mal ein paar Tipps, wie wir alle das Gedächtnis im Alter trainieren können.
Genau, also was ja auf jeden Fall dazugehört, ist Bewegung, ja, also Bewegung und Herz, Kreislauf und Gehirn gehören zusammen. Also es gibt ganz viele Richtungen im Moment auch in der Forschung zu sagen, es heißt immer Herz und Hirn, aber zum Herz gehört natürlich dann auch der Körper, weil das Herz allein wird auch nicht funktionieren. Das heißt also einmal Bewegung, also daran denken, dass ich jeden Tag genug Bewegung habe. Und mal aus der Routine rausgehen. Also die Routine macht uns sicher und deshalb fällt dann auch gar nicht auf. Irgendwas, was ich ständig mache, funktioniert. Und die Menschen, die kommen und sagen, ich habe Probleme mit dem Gedächtnis, sagen, naja, was vor 20 Jahren war und was ich immer mache, das läuft ja. Aber jetzt soll ich plötzlich da was Neues machen, soll einen Schrank aufbauen. Dann stehe ich davor und denke, Moment, wie geht das jetzt? Das heißt also auch im Alltag einfach mal Dinge neu machen. Und da gibt es ja ganz simple Dinge, mal den anderen Weg nehmen. Wir stehen alle vor dem Problem, da ist die Straße gesperrt und wie komme ich denn jetzt zu meinem Arbeitsplatz? Alle stellen das Navi an. Ich weiß nicht, ob einer von euch mal versucht hat zu sagen, ich versuche es jetzt mal ohne Navi und gucke, ob ich da hinkomme. Also allein das ist dann schon eine Herausforderung. Wenn ich spazieren gehe, nicht immer die gleiche Runde. Viele haben ja vielleicht auch einen Hund und müssen mal raus. Also einfach mal neue Wege gehen und sagen, ach, so sieht das hier aus, ist ja mal ganz interessant. Das weckt immer so einen Aha-Effekt im Gehirn und bringt einfach dazu, zu sagen, okay, ich habe jetzt was Neues entdeckt. Ganz simpel am Morgen oder überhaupt im Umgang, wir sind entweder Rechts- oder Linkshänder, mal die andere Hand benutzen, egal wobei, beim Essen, Zähneputzen, sonst wie. Also zu sagen, ich nehme mal die andere Hand, weil die aktiviert dann plötzlich auch meine andere Hirnhälfte. Und die ist ja nicht umsonst da, sondern wenn zum Beispiel ein Schlaganfall passiert, dann merke ich das immer, ist es die dominante Hemisphäre, dann fällt auch plötzlich das Sprechen aus. Ich kann aber ungenutzte Areale im Gehirn trainieren und wenn ich das schon mal so habe und die schon mal aktiviert habe, dann fällt es mir auch leichter, wenn was passiert. Ja, losgehen, sich was merken, einkaufen, mal den Zettel nicht mitnehmen. Man wundert sich, was man alles mitbringt und was man nicht mitgebracht hat. Aber das sind so kleine Dinge, ne? Kurzzeitgedächtnis trainieren. Ich wollte jetzt das und das kaufen, ich nehme mal den Zettel nicht mit. Und ja, gut, in der Familienroutine, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, mal plötzlich an einem anderen Platz sitzen. Also man guckt sich immer morgens gleich an und ihr werdet merken, dass plötzlich ist man ganz verwirrt, wenn mir der andere Familienmitglied da plötzlich gegenüber sitzt. Ist auch schon mal eine andere Erfahrung. Und ja, anziehen, mal drauf achten, wie ziehe ich mich an, mache ich immer das Gleiche, gehe ich immer mit dem gleichen Arm, mit dem gleichen Bein rein. Also mal im Alltag ausprobieren, komme ich aus meiner Routine raus. Ja? Und das ist immer was, das sind so kleine Dinge, aber die einfach ganz kurz mal eben das Gehirn aktivieren.
Wenn wir jetzt noch mal einen kurzen Schlenker machen, gesellschaftlich, so alternde Gesellschaft, das ist ja einerseits schön, wir wollen alle älter werden. Hast du irgendwie ein paar Gedanken, wie wird sich Gesellschaft verändern, welche Konzepte gibt es, um das aufzufangen, um gesundes Altern, um diese ganzen Pflegethemen zu lösen?
Also das Problem ist ja, egal wo, wir haben gerade über Personalmangel gesprochen, auch in der Pflege gibt es einfach nicht mehr genug Menschen. Wenn ich die Bevölkerungspyramide anschaue, sind wir jetzt so der geburtenstarke Jahrgang, danach wird es weniger und der geburtenstarke Jahrgang wird vielleicht 100 und wer kommt danach? Dann wird es also von der rein menschlichen Pflege gibt es weniger. Ich muss mir neue Konzepte überlegen, also einmal selber schauen, dass ich möglichst fit bis im Alter bleibe, um wenig Hilfe zu brauchen. Aber dann zu sagen, es kann jetzt nicht einfach immer nur das Seniorenheim sein, sondern welche Konzepte gibt es denn, um mir zu helfen? Und da gibt es viele Ideen der Wohngemeinschaften. Das ist auch immer mal wieder jetzt in der Presse. Die Niederländer sind da ganz vorne an. Da gibt es also ganze Dörfer, die so in Wohngemeinschaften leben, gerade auch mit Menschen, die schon kognitive Beeinträchtigungen haben. Und ich glaube, ich muss mich davon verabschieden, zu sagen, ich bin immer für mich alleine, dann wird es auch ganz schwierig, sich in so eine Gemeinschaft einzufügen. Also da fangen wir wieder mit alternd, also ab 50 an, kann ich mir denn vielleicht auch neue Wohnformen überlegen? Mhm. Also kann ich mir überlegen, später oder vielleicht auch jetzt schon in irgendwo eine WG einzuziehen, die ja durchaus auch mit Familienmitgliedern sein kann. Also warum können sich nicht 3, 4 Familien im Sinne einer WG zusammentun, damit ich mich öffne für die Gemeinschaft, damit ich später sage, naja, ich bin vielleicht, dann sind es halt die älteren Generationen, die jüngeren sind ausgezogen, aber jeder hat seine eigene Möglichkeit, kann, der eine kann besser laufen, der andere kann besser rechnen, also wie komme ich zusammen und braucht dann ja vielleicht auch nur 1, 2 Pflegekräfte, die so eine WG betreuen, im Gegensatz zu 30, die das benötigen. Also an WGs denken und vielleicht auch jetzt schon mal dran denken, ich wohne allein im Haus, ich habe einen Studierenden, der sucht eine Wohnung, gibt es da nicht die Möglichkeit, schon mal zueinander zu kommen? Das heißt aber nicht, dass ich den jetzt völlig vereinnahme, aber gibt es da schon mal Ideen, miteinander zu arbeiten?
Aber ich glaube, da sagst du was ganz Wichtiges und ich glaube, das Stichwort ist da rechtzeitig, nicht erst, wenn es zu spät ist oder wenn es keine Handlungsoptionen mehr gibt, sondern rechtzeitig zu erkennen, ich muss mich von bestimmten Dingen verabschieden. Ich hörte mir heute Morgen gerade in der Morgenandacht Thomas Gottschalk, der einfach so ein bisschen den Zeitpunkt verpasst hat, zu sagen, Mensch, ich muss mich von bestimmten Dingen verabschieden, ich konzentriere mich auf andere Dinge und ich glaube, das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, zu sagen, wann muss ich andere Entscheidungen treffen. Ich fand das super spannend und ich würde gerne enden mit einem Zitat, Silvia, was du in deiner Präsentation hast. Ein alter Mensch, der morgens aufwacht und keine Schmerzen hat, ist sehr wahrscheinlich tot. Mhm. Und
genau, also Defizite erkennen, das war ja nicht mein eigenes, sondern es war Techtmeier, ne, den wir auch alle noch von früher kennen. Aber zu sagen, ich muss mich mit bestimmten Dingen arrangieren und sagen, naja gut, dann knacken halt die Knochen. Ich komme nicht mehr so schnell raus, aber ich kann was tun. Ne?
Das ist, glaube ich, das Wichtige. Ich kann was tun. Und ich glaube, du hast ein paar Ansatzpunkte heute gesagt. Vielen, vielen Dank für deine Zeit hier heute Morgen und euch als Führungstrio weiterhin ganz viel Erfolg und Erfolg bei deiner persönlichen Arbeit. Vielen Dank für deine Zeit, Silvia.
Ja, vielen Dank, dass ich mit euch sprechen durfte.
Ja, ein schönes Wochenende und ich bin ganz beruhigt. Mein Vater wird 86. Ich schenke ihm immer fleißig Sudoku-Hefte und Gehirnjogging-Rätsel. Also alles richtig gemacht.
Alles richtig gemacht.
Sehr schön. Tschüss, Silvia.
Tschüss.